Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 9. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Ukrainische Truppen sind in dieser Woche zum ersten Mal seit Kriegsbeginn auf russisches Gebiet vorgestoßen. Der Krieg findet jetzt also auch auf russischem Boden statt. Was bezwecken die Ukrainer damit?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um das ganz klar zu sagen. Die Ukrainer haben ja bis gestern sich überhaupt nicht geäußert zu dem, was da passiert und was die Logik dahinter ist. Deswegen ist unheimlich viel Raum für Spekulationen gewesen. Was es mindestens jetzt schon bewirkt hat, das kann man sagen, ist, dass es in der Öffentlichkeit, sowohl bei uns als auch in der Ukraine, einfach sozusagen den Moment des Hinguckens gibt. Es gibt eine Faszination über diese Entwicklung dort, was auch immer es bedeutet. Gleichzeitig, und ich will das hier schon einflechten, haben wir natürlich eine Situation, wo es wegen dieses Krieges auf russischem Boden nicht besser steht um die Lage an der Front in der Ukraine selbst. Also die russischen Truppen sind dort weiterhin auf dem Vormarsch. Das gehört mit dazu. Also wir haben das psychologische Element, dass es irgendwie alle irgendwo einen Hoffnungsschimmer, glaube ich, haben. Also nicht alle, Putin sicherlich nicht. Was jetzt weiter daraus wird, ob es jetzt darum geht, einen großen Teil des, oder einen kleinen Teil, großer ist ja völlig übertrieben, einen kleinen Teil Russlands einzunehmen, um es als Verhandlungsmasse zu haben. Ob es darum geht, die Logistik für Russland zu erschweren, alles das sind plausible Möglichkeiten. Ob das nachher gelingt, das ist noch die ganz andere Frage. Oder ob sich die Ukrainer möglicherweise doch irgendwann wieder zurückziehen müssen.
Wenn man sich den Selenskyj anhört, der ja in der letzten Nacht in seiner Videoansprache darauf eingegangen ist, dann scheint ja ein Element auch zu sein, dass man jetzt den Krieg nach Russland tragen möchte, um irgendwie auch da irgendwie eine Parität herzustellen. Dass man sagt, ihr könnt auch nicht mehr immer nur von begrenzter Spezialoperation sprechen, jetzt kommt der Krieg zu euch nach Hause.
Klar, das gehört mit dazu. Ich glaube, das ist eine Message, die vor allen Dingen in Richtung der eigenen Bevölkerung funktioniert, aber auch in Richtung Washington. Denn auch da muss man, glaube ich, sagen, die Situation ist eigentlich für die Ukrainer, glaube ich, relativ klar. Egal, wer kommt als nächster Präsident, nächste Präsidentin, die Unterstützung wird nicht so sein wie vorher. Das heißt aber auch, man hat in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Freiheit. Und deswegen gab es ja, ich glaube, gestern war das dieses etwas zerknirschte, so fand ich es zumindest, etwas zerknirschten Kommentar auch aus den USA heraus, dass die Ukrainer natürlich selber entscheiden können, was sie machen. Die USA hätten, glaube ich, diese Aktion abgelehnt, weil man natürlich auch im Weißen Haus immer noch große Angst hat vor dem vielbeschworenen Eskalationspotenzial. Gleichzeitig ist es natürlich auch, oder man kann es zumindest so interpretieren, als eine Entzauberung dieser sehr unqualifizierten Idee, dass egal was passiert, es zu einer massiven Eskalation bis hin zum Nuklearschlag kommen würde. Also diese sehr binäre Idee, man setzt nur einen Fuß auf russischen Boden und dann schlagen die Russen los, funktioniert ja auch nicht. Und auch das, muss man sagen, hilft natürlich Selenskyj und den Ukrainern zu zeigen, guck mal, hier ist mehr Spielraum drin. Ja, wir nehmen hier jetzt nicht Russland ein, das ist ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur nicht mal 1% des russischen Staatsgebiets, was hier gerade umkämpft wird, ist ja auch noch nicht immer eingenommen. Aber es hat einen enormen positiven Effekt, sowohl auf der kommunikativen als auch auf der politischen Ebene mit Blick auf, guck mal, so viel ist möglich, wenn wir nur ein bisschen mehr machen könnten.
Vielleicht noch eine Frage zum Verständnis. Setzen denn die Ukrainer bei ihrem Vormarsch auch Waffen ein, die sie aus dem Westen bekommen haben, die sie aus Amerika und Deutschland bekommen haben?
Ja klar, das haben wir ja schon gesehen. Es war ja sozusagen schon bildöffentlich, also die Bild-Zeitung hat ja irgendwie tituliert, deutsche Panzer würden jetzt in Kursk unterwegs sein. Was halt diese interessante historische Reminiszenz ist, weil natürlich die Wehrmacht auch da irgendwann mal durchgefahren ist, ne? Und jetzt natürlich am linken und rechten extremen Spektrum deutscher Politik natürlich das dankend aufgenommen wird, deutsche Panzer rollen wieder und so weiter und so fort. Und natürlich Schnappatmung in einigen deutschen Parteien, Parteizentralen und an der Basis offensichtlich herrscht, weil es genau dieser Slogan auf einmal funktioniert. Man packt sich natürlich eigentlich an den Kopf, ne, weil also rechtlich gesehen gehören die Dinger den Ukrainern. Und man muss auch sagen, sorry, aber das war ein völlig anderes Land. Also wir stellen uns ja selber im Grunde genommen in den Schatten. Man sagen muss, naja, also wie kann es eine Parallelität zwischen Nazi-Deutschland und deutschen Wehrmachtsdeutschen Panzern und jetzt von der Bundesrepublik gelieferten Panzern in die Ukraine eigentlich wirklich geben? Wie grotesk ist das eigentlich?
Man kann ja auch bei Russland nach innen schauen, wie Putin diesen Krieg verkaufen kann. Er hat ja lange versucht, das irgendwie als so ein Spezialproblem abzutun. Jetzt kann er natürlich diesen Vorstoß auch nutzen, um im eigenen Land zu mobilisieren, indem das irgendwie auf seine Erzählung einzahlt, dass Russland von der NATO, von dem Westen, von den USA, von wem auch immer angegriffen wird und damit Leute mobilisieren und noch mehr Unterstützung für ihn zu organisieren. Glauben Sie, dass ihm das am Ende helfen wird oder dass es ihm eher schadet?
Ich glaube, es ist eine der offenen Fragen. Ne? Also die eine Position sagt zurzeit, super, jetzt sehen die Russen eben endlich mal, wie es ist, wenn Krieg auf ihrem eigenen Gebiet geführt wird. Aber genau die Frage ist ja, wozu führt das? Zu einer größeren Solidarisierung oder zumindest dem Kaufen dessen, was an Propaganda aus dem russischen Staatsapparat kommt? Oder dass die Leute sagen, nein, jetzt müssen wir aufbegehren. Ich glaube, das Letztere ist definitiv nicht der Fall. Sondern es wird eher so sein, dass die Leute sagen, wo ist der russische Staat? Und der reagiert natürlich und sagt, naja, alle, die jetzt gerade vertrieben werden, kriegen irgendwie x-tausend Rubel und damit ist es dann gut. Ne? Also der Staat wirft zurzeit mit Geld um sich, kümmert sich ansonsten um seine Leute nicht. Aber das ist, glaube ich, auch nicht die Erwartungshaltung der Russen, dass sich der russische Staat jetzt irgendwie in einer besonderen, umfassenden Art und Weise um seine Bevölkerung kümmert. Ich glaube, kritisch wird es für Putin nur, wenn das tatsächlich in den großen Ballungszentren tatsächlich irgendwie eine Rückwirkung hat, also in Moskau, St. Petersburg oder sonst irgendwo, das eine Rolle spielt. Das tut es aber zurzeit nicht. Ne? Also ich glaube, interessant wird noch, ob es gelingt, die größeren Städte neben Kursk, auch Belgorod, möglicherweise in Gefahr zu bringen, sodass sich da wirklich viele Menschen auf den Weg machen müssten. Dann würde es, glaube ich, interessanter werden, also mit Blick auf, verändert sich die Stimmung in Moskau. Ich glaube, zurzeit sieht man das relativ gelassen.
Müssen wir denn befürchten, dass die Ukrainer den Krieg genauso in Russland führen, wie die Russen ihn in der Ukraine geführt haben? Das heißt mit Angriffen auf die Zivilbevölkerung, mit Angriffen auch auf die zivile Infrastruktur, auf die Versorgung mit Elektrizität, mit Heizwärme?
Nee, das glaube ich nicht. Also erstens fehlen ihnen zu einem gewissen Teil, zumindest für die letzten Punkte, die gesagt haben, die Infrastruktur, Kriege, die oder die systematische Zerstörung von Infrastruktur, von ziviler Infrastruktur, fehlen ihnen einfach die Mittel oder sie sind zu wenig vorhanden. Und zweitens, ich glaube, die Baseline, was Kriegsverbrechen angeht, ist einfach, man sagen muss, sorry, aber das wird die ukrainische Führung, so, wo immer es geht, zu verhindern wissen. Zumindest, dass es systematisch und Teil der Kriegführung ist. Einfach, weil man genau weiß, was für einen negativen Impact das für die Unterstützung der Ukraine im Westen haben würde. Moskau würde das sofort ausschlachten. Dass es Kriegsverbrechen auf beiden Seiten gibt, war von Anfang an, glaube ich, unbestritten. Der große Unterschied ist, für Russland war das immer und ist das auch hier ein Teil der Kriegführung. Schrecken durch Terror, durch seine eigenen Soldaten und, naja, Schergen letztendlich zu verbreiten. Die Ukraine kann und will, glaube ich, auch den Unterschied machen und sagen, das kann für uns gar nicht Teil einer Kriegführung sein als demokratischer Staat, Denn das Wesen eines demokratischen Staates ist ja das Achten des Lebens eines Individuums. Und wir machen den genauen Unterschied, weil wir eben anders als Russland schon darauf achten, erstens, wer Soldaten, wer Zivilist ist, und zweitens, dass wir, egal ob Soldat oder Zivilist ist, das Leben schützen.
Werbung.
Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. Back in 2011, I was fed up, sick of cheap disposable clothes that fell apart after a few washes, and even more sick of the fact that almost nothing good was made here anymore. So I started American Giant to prove something, that we could still make the absolute best hoodies, t-shirts, and pants right here in America, with American cotton, American factories, and American workers earning real wages. We exist to bring manufacturing home, create good jobs in towns that need them, and build clothes that actually last. No shortcuts, no overseas compromises. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Sie haben eben von 1% des russischen Territoriums gesprochen. Ich glaube, das ist noch deutlich zu hoch gegriffen. Es gibt irgendwie Militärblogger, die sagen, da sind zwischen 800 und 2000 Soldaten im Einsatz. Keiner weiß, wie da irgendeine Nachschub, eine Logistik funktionieren sollte. Ist es nicht eine realistische Erwartung, dass das alles in 2-3 Tagen wieder vorbei ist und die Russen die einfach wieder über die Grenze zurückdrängen?
Das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, wir können uns zurzeit an den Spekulationen der Zahlen beteiligen. Irgendwie gestern ging eine Zahl durch, irgendwie nach, das ist irgendwie die Größe ungefähr eines NATO-Korps, also 15.000 bis 25.000 Soldaten. Nobody knows. Ich glaube, dass dieser Versuch der Rationalisierung nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, es ist so am Anfang, sozusagen von der Aufmerksamkeit her, haben alle geguckt und gesagt, okay, funktioniert was. Das ist so ähnlich wie die Raids, die es die letzten Male schon gegeben hat. Dann merkt man, okay, es ist dann doch offensichtlich mehr. Und jetzt sind wir schon einige Tage dabei und sehen, dass es immer noch mehr Kampfkraft gibt, die da ist, sodass die Offensive fortgesetzt wird. Und ich glaube, jetzt ist was total interessant zu beobachten sein wird, wie das auch einen Spin für die Ukrainer selber gibt. Ja, man kann jetzt schon die ersten Erinnerungen an die schnellen Vormärsche der Ukrainer beim Zurückdrängen der Russen Richtung Kharkiv lesen. Ne? Auch das ist ja wichtig als Erzählung für die Ukrainer selber, auch für die Ostfront, dass man daraus Mut schöpfen kann und sagen kann, hier, wir können zumindest kommunikativ, aber auch militärisch das Blatt versuchen zu drehen. Und ich glaube, das ist total wichtig, das zu sehen, dass hier mehrere Optionen in diese Richtung zeigen, dass man sagt, es macht aus ukrainischer Sicht tatsächlich Sinn, diesen Versuch zu wagen, hier Territorium einzunehmen, auch wenn es an der Ostfront sonst zurzeit gerade gar nicht gut aussieht. Denn das war ja das Argument der ersten Stunden und Tage, dass man sagt, wie könnt ihr das machen und damit eure strategischen Reserven hier riskieren, während es eigentlich gerade an der Ostfront überhaupt nicht gut aussieht.
Zu den frustrierenden Dingen an diesem Krieg, zu den vielen frustrierenden Dingen gehört ja immer, dass es irgendwie kein Ausweg erkennbar war, dass man nicht sehen konnte, wie das alles zu einem guten Ende kommt oder auch nur zu Friedensverhandlungen, die auf einer brauchbaren Basis geführt werden und nicht auf Basis dessen, dass einfach die Russen darauf bestehen, dass sie das behalten, was sie besetzt haben. Eröffnet das denn jetzt irgendeine Perspektive, dass sich an dem Konflikt grundsätzlich etwas ändert und sich vielleicht irgendeine Lösungsperspektive ergibt?
Nee, ich glaube, es ist umgekehrt. Es ist so, dass die Ukraine, genauso wie wir alle das zurzeit machen, in Richtung der nächsten 6 Monate guckt und sieht, dass die Optionen nicht besser werden. Ne? Also US-Wahlkampf und Ergebnis der US-Wahlen im November, das nehmen zurzeit alle schon voraus. Wir sehen die Schwäche Europas auf der anderen Seite. Frankreich im Grunde genommen ausgefallen durch innenpolitischen Streit. Also das wird zurzeit noch durch Olympia überdeckt. Aber sobald das vorbei ist, wird die Tristesse einkehren. Wir werden sehen, dass der französische Premierminister abgesetzt wird und so weiter und so fort. In Deutschland jeden Tag sozusagen der Nahtod der Ampel irgendwo in den Schlagzeilen. das ist ja kein kohärentes Europa, was gerade hinter der Ukraine steht. Und deswegen ist es, glaube ich, eher so, dass man sagen muss, okay, der Trend sieht gerade nicht gut aus und wir versuchen im Grunde genommen für mögliche Verhandlungen 2024, 2025 einfach Verhandlungsmasse jetzt zu schaffen. Und das gehört mit dazu. Und was man dabei nicht vergessen darf, ist, hier gucken wir ja, und das ist so die klassische Aufmerksamkeitsnummer, alle gucken jetzt da, wo ganz viel passiert. Es passiert ja gleichzeitig schon seit Wochen und Monaten ganz viel, aber nur in Trippelschritten auf der Krim. Also die Ukrainer haben es geschafft, die Krim für Russland immer mehr und mehr unbewohnbar in Anführungsstrichen zu machen. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber sie haben es geschafft, die Schwarzmeerflotte zurückzuschieben. Die Marineflieger werden zurückgedrängt. Also alles das, was sozusagen Hochwert militärische Infrastruktur auf der Krim ist, kann sich nicht mehr sicher sein. Und hier wird halt einfach Schritt für Schritt, glaube ich, auf die Möglichkeit zugearbeitet, dass man in 2024, 2025, also ne, im Jahreswechsel und danach möglicherweise in Verhandlungen gehen muss, weil man dazu gezwungen wird. Und dass man dann im Grunde genommen genug Faustpfände in der Hand hat. Denn auch da muss man sich sagen, oder man kann sich zumindest vorstellen, dass solche Verhandlungen eben nicht mit der ausreichenden strategischen Ruhe geführt werden, sondern dass auch gerade die Deutschen drängen werden, dass diese Verhandlungen schnell zu Ende sind, weil Olaf Scholz dann als Friedenskanzler in den Wahlkampf 2025 gehen kann. Ne? Und dass man dann einfach ziemlich Pi mal Daumen sagt, naja, wir ziehen halt die Grenze hier und da mit dem Risiko, Instabilität für die nächsten Jahre damit eigentlich schon wieder zu generieren, weil man hastig irgendwelche Sachen verabschiedet, ne? Also Minsk 1 und 2. Aber eben mit dem kurzfristigen Incentive zu sagen, hier, wir alle haben den Frieden irgendwie geschaffen. Auf einmal hat der Frieden ganz, ganz viele Väter in Europa, vor allem in Westeuropa, dann auf einmal geschaffen. Das ist, glaube ich, das, was die Ukraine für sich kommen sieht und worauf die sich einfach gerade anfangen vorzubereiten. Muss nicht so kommen, aber es ist natürlich eine Form von Realismus, der daraus möglicherweise spricht, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche bei RTL Plus und an den bekannten anderen Orten. Ganz herzlichen Dank, schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.